Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung.
Herzlich willkommen zu Folge 4 von Aktenzeichen Ostfriesland, dem Podcast, wo wir in der ersten Staffel die Wiesmoor Connection uns genauer anschauen. Unser chefgenauer Anschauer zur Wiesmoor Connection ist Daniel Noglik, Reporter in der Ostfriesland-Redaktion der Ostfriesen-Zeitung. Hallo Daniel.
Moin, hi.
Und ich bin Nicola Nording, Ressortleiterin bei der Ostfriesen-Zeitung und ich stelle dem Kollegen die richtigen Fragen, hoffentlich.
Ich gebe hoffentlich auch die richtigen Antworten.
Und weißt du, welche Frage ich mir heute aufgeschrieben habe?
Warum?
Das ist hart investigativ und sowieso also Profi-Politiker würden zittern.
Sie hat sich jetzt hier so Moderationskarten, hält sie sich vors Gesicht in DIN A4 Größe.
Damit ich die auch lesen kann. Daniel.
Nicola.
Wo versteckt man eigentlich eine riesige Hanfplantage in Ostfriesland am besten?
Das ist eine gute Frage. Da, wo es keiner vermutet, würde ich sagen. Und unser Arbeitstitel war ja auch, da, wo die Polizei schon mal war. Aber das hat sich alles ein bisschen anders dargestellt, als ich das gedacht hatte.
Du musst erstmal beantworten, wo hat man sie denn jetzt versteckt?
Ja, das hatten wir ja schon also dazu müsstet ihr natürlich die vorherigen Folgen nochmal hören. Nein, also es war in einem ehemaligen Autohaus mitten in Wiesmoor an der Hauptstraße. Und als die Polizei Ende Mai dort war und durch Zufall diese Cannabis-Plantage gefunden hatte, dachte ich, wie blöd kann man denn sein, eine Hanfplantage da zu errichten, wo die Polizei Ende März schon wegen der Testzentren durchsucht hat. So, aber es zeigte sich, dass nicht die Kriminellen blöd waren, sondern dass die Polizei damals die Hanfplantage, die es damals schon gab, einfach nicht gefunden hat.
Aber wie kann denn das sein? Wir haben ja in der letzten Folge schon davon gesprochen, dass es eine Hanfplantage mit 406 Pflanzen
selbst nachgezählt.
In zwei Räumen mit einem hochprofessionellen Ausstattung, mit Sicherung für jede einzelne Lampe und wahrscheinlich im Wellnessbereich für jedes einzelne Blüte oder wie auch immer. Also da war ja alles. Strom, Wasser, die Infrastruktur war nahezu perfekt. Das fand ich am faszinierendsten übrigens, du hast erzählt, dass die so abgedeckt war, der Raum, dass man von außen auch nicht die Wärme entsteht.
Ja, genau.
Also quasi perfekt gedämmt, genauso wie wir alle unsere Häuser im Moment ausstatten sollen.
Ja, also energieeffizient war das. Ich weiß nicht, ob die LEDs benutzt haben oder Halogenlampen, aber
die müssten ja Halogen, sonst wäre es ja nicht warm geworden.
600 Watt, blöd, stimmt. Ne? 600 Watt.
Und das muss man sich immer vorstellen. Die haben da wirklich eine Infrastruktur hingezaubert, die riesig war und großartig irgendwie vernetzt war und also wirtschaftlich perfekt. Und die Polizei findet die nicht. Die findet die einfach nicht. Warum? Warum finden sie die nicht?
Das war so ein kleiner Schock, weil das so klar geworden ist, als die beiden Hanfgärtner ausgepackt haben am ersten Verhandlungstag. Hatten sie ja geschildert, dass sie da Ende Februar, Anfang März rein sind. Und die Pflanzen schon da waren, kleine Pflänzchen, die dann immer größer wurden. Aber wo man sich so, wie jetzt Ende Februar, Anfang März? Also, die Polizei war doch am 30. März da und hat das irgendwie durchsucht. Und da dämmert es schon so, irgendwie kann da was nicht so richtig gut funktioniert haben. Und dann sagte jetzt beim letzten Verhandlungstag der Mensch aus, der da die Durchsuchung geleitet hat, beim ersten Mal. Und der hat dann so beschrieben, ja, unsere Prämisse, unser Auftrag war, der ist Wirtschaftsermittler, kein Drogenermittler, logischerweise. Sein Auftrag war, dass man da Dokumente, Akten, Computer, irgendwie sowas sichert, was man halt so denkt, wenn man so an mutmaßlichen Testpentrumsbetrug denkt. Und dann hatten sie aber auch gemerkt, da ging es jetzt nicht weiter, da waren halt Türen verschlossen. Und die Fenster waren so abgeklebt, dass man da gar nicht reingucken konnte und so. Und dann fragte der Richter, ja, was haben sie dann gemacht? Wir haben ordentlich gerüttelt. Auch an den Werkstatttoren haben wir auch ordentlich gerüttelt, aber die gingen gar nicht auf und wir haben uns da jetzt auch nicht ewig mit beschäftigt. So. Und dann sagte der Richter so, ja, und dann haben sie dann ihr Werkzeug genommen? Oder? Nee, wir haben da kein Werkzeug genommen. Wir haben gerüttelt und es ging halt nicht auf. Und dann hatte man wohl in die Einsatzzentrale dann gefunkt oder angerufen oder keine Ahnung. ICQ wird es nicht gewesen sein, aber irgendwie haben sie sich bei der Einsatzleitung gemeldet und hatten dann gesagt, ja, hier sind Türen zu, was machen wir denn da jetzt? Und die Antwort war, ja, lass sie mal zu. Da gucken wir mal nicht hin.
Ach so, also wenn ich das nächste Mal, ne, Fun Fact an alle, wenn man Steuerfahnder das nächste Mal im Haus hat, schließt halt die Türen ab, dann könnt ihr euch eure Buchhaltung da hinter der geschlossenen Tür auch aufhalten. Das kann doch eigentlich nicht sein. Also das ist doch keine befriedigende Aussage. Ich meine, natürlich, man kann es nicht den Steuerfahndern oder den Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsfahndern da vorwerfen, dass sie da reingehen und denken, da könnte ja eine Cannabisplantage sein.
Da denkt ja niemand dran.
Da denkt ja niemand dran und das ist ja auch völlig klar. Aber wenn ich da reingehe, um Unterlagen sicherzustellen und auch Datenmittel sicherzustellen, dann muss ich doch eigentlich überall reingucken.
Naja, zumal es ja, und es klang ja auch bei diesem Polizei, bei diesem erfahrenen Polizisten durch, dass es ja schon sehr verdächtig ist, ne? Wenn die Türen abgeschlossen sind und die Fenster abgeklebt, sodass man da nicht reingucken kann und so. Ja, aber dann ist man natürlich, glaube ich, wahrscheinlich als Polizist auch darauf angewiesen, was die Einsatzleitung sagt. Und wenn die sagt, ihr benutzt jetzt keine Gewalt, um da reinzukommen, dann benutzt ihr keine Gewalt, um da reinzukommen. Und Schlüssel hat wohl keiner gepasst, den man da so gefunden hat, ist ja auch wenig überraschend. Und dann ist man da halt nicht reingegangen. Es gab dann noch einen Tresorraum. Da wollte man dann schon reingucken und hatte dann irgendwie ganz viele Leute angerufen und dann hatte Dave wohl den Schlüssel nicht, aber dann sollte CIJ den Schlüssel haben aus der Telekommunikationsüberwachung, also Handy angezapft, kam heraus, Dave hatte den Schlüssel sehr wohl, hat aber Boss Christian Rademacher noch mal eben gefragt, ob er der Polizei den auch geben darf. Aber da war dann nur altes Zeug von dem ehemaligen Autohaus drin, also nichts Gravierendes. Man muss aber auch sagen, die Polizei, die 2 Monate später da reingegangen ist, hatte ja auch den Auftrag, Unterlagen zu sichern. Und nicht Drogen.
Stimmt.
Und die haben die Plantage halt gefunden, weil die gesagt haben, wenn wir in ein Gebäude eindringen, stellen wir Sicherheit her. Und Sicherheit herstellen bedeutet, alles anzugucken, was da drin, weil überall ja irgendwie noch ein potenziell gefährlicher Mensch rumhängen kann. Was hätten denn diese beiden oder drei Wirtschaftskriminalermittler gemacht, wenn sich der Schlüssel umgedreht hätte und da wäre dann jemand mit einer Knarre rausgekommen? So, also, finde ich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Mich hat sehr gewundert. Es hätte halt schon im Keim, also buchstäblich im Keim erstickt werden können, diese Plantage. Nun am Ende war der Schaden dann vielleicht nicht so groß, weil festgestellt wurde durch die Polizei, dass diese Pflanzen noch nicht abgeerntet worden waren. Das war die erste Blüte. Aber man hätte halt schon 2 Monate vorher drauf kommen können.
Ich meine, hinterher kann man natürlich immer sagen, ja, hätte Fahrradkette, hätte man ja gucken müssen und ich stelle es mir auch nicht ganz einfach vor, wenn man da irgendwo auch als Wirtschaftsprüfer, generell als Polizei irgendwo in solche Sachen reingeht und ja auch nie ganz weiß. Also ich meine, ich muss nirgendwo Sicherheit hinstellen, wenn ich da reingehe. Von daher, also ich glaube, das ist auch ein Stress, den man da als Polizist hat, der auch nicht zu unterschätzen ist, aber andersrum trotzdem, wenn da die Tür und wenn da die Fenster abgeklebt sind und die Türen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es bleibt für mich nicht ganz klar, wobei ich natürlich, ne, also Fehler passieren, aber naja. Aber gut, da ist dann die Plantage ist da, ist entdeckt.
Aber da muss ich mich natürlich jetzt an der Stelle mal bei den Kriminellen da entschuldigen. Ne? Ich habe die für blöder gehalten, eigentlich als sie waren. Also ich habe ja gedacht, da kommt die Polizei, durchsucht alles und dann kommt die, ja, okay, ach, hier ist sogar ein Keller frei, da können wir ja noch was bauen. Aber so war es ja nun nicht, es war ja schon da.
Also. Ja. Aber andersrum, du sagtest in der letzten Folge ja auch, dass auch nochmal 40 Kilo fertiges Marihuana gefunden worden ist. Das kam dann ja offensichtlich nicht von dieser Plantage.
Genau, es gibt noch eine weitere, aber da weiß die Polizei halt leider nicht, wo die ist.
Ja, das ist ja doof.
Ja, das wurde beim Prozess auch sehr deutlich gesagt. Das hatte Oberstaatsanwalt Helge Ommen gesagt, dass die Plantage, also dass dieses Marihuana aus einer Plantage mit unbekanntem Ort stammt.
Aber es ist ja auch ein wahnsinniges Wespennest, in das sie dann da reingestochen haben. Ne? Also eigentlich will man nur ein paar Corona-Test-Zentren, Betrügereien irgendwie ad acta legen. Und jetzt auf einmal hat man Drogen und eine Plantage und ein Autohaus, das irgendwie über die Gruppe ist und ganz viele Scheinfirmen und ein Bordell und das ist, ich meine, ich versuche mich da auch immer in die Ermittlerrolle zu nehmen, die denkt, das nicht auch noch und hier und da auch noch und also, ist, ich meine, ging dir ja in deiner Arbeit genauso.
Ja, genau, das war ja dasselbe. Ich meine, über den Porsche haben wir noch gar nicht gesprochen.
Wieso, was ist nochmal mit dem Porsche? Richtig, der Porsche. Was hat eigentlich der Porsche damit zu tun?
Auch das ist vielleicht sogar noch eine wildere Geschichte als diese Drogennummer. Also
für wilde Geschichten sind wir ja hier.
Ja, für mich zumindest. Das war auch, das war sehr skurril. Ich hoffe, ich kriege den Anfang jetzt noch einigermaßen zusammen. Also es war so, ich hatte irgendwann Kontakte in Richtung Schleswig-Holstein aufgenommen in der ganzen Geschichte, mich da mal umgehört, weil diese Wiesmoor-Connection auch dahin so ein bisschen expandiert hatte und so. Und irgendwann habe ich die Information bekommen, dass ein Porsche weg sei. Also, dass irgendwie ein Bekannter oder ehemaliger Bekannter, Christian Rademacher-Jelten, seinen Porsche ausgeliehen habe, aber nicht mehr zurückbekommen habe. Und da war dann die Info, der Wagen ist weg und er ist wohl irgendwie kaputt gegangen in den Niederlanden. Und ich kann ja nun kein Niederländisch, aber ich hatte dann mit Google Translate und allem, was ich so aufwarten konnte, habe ich dann bei Google News Internetseiten in den Niederlanden durchsucht nach einem blauen Porsche Macan, der in einem Unfall verwickelt wurde, und bin tatsächlich auf eine Polizeimeldung gestoßen von der Polizei in den Niederlanden. Ich habe den Ort vergessen. Und da hatten die dann darüber berichtet.
Das ist Zwolle? In der Nähe von Zwolle?
Ja, in der Nähe da. Aber
in der Nähe von Zwolle war das, ne?
Ja, genau. Und die Polizei hatte in einem kurzen Polizeibericht einmal beschrieben, dass einem Motorradpolizisten wohl ein Auto, ein blauer Porsche, auf der Autobahn aufgefallen ist. Der ist hinterher gefahren, wie man das so macht, ne? Blaulicht an, mal bitte rechts ranfahren und so. Und dann hat er wohl richtig Stoff gegeben und ist weggefahren. Das führte dann zu einer Polizeiverfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen, mit diesem Motorradpolizisten und so. Dann ist er von der Autobahn runter, über den Kreisel drüber. Und hinten im Kreisverkehr ist er in den Gegenverkehr gefahren, hat da so ein Audi kaputt gemacht. Und dann ist von rechts, da habe ich dann bei den Facebook-Kommentaren auf unserer Seite stand, naja, die niederländische Polizei, die geht auch richtig, richtig bei. Die ist da irgendwie mit einem Streifenwagen von rechts noch voll das Rohr reingebrettert in dieses Auto, um ihn dann endgültig zu stoppen. Das stoppte den aber nicht, denn er ist rausgesprungen, weggerannt und wurde dann niedergetasert von der niederländischen Polizei.
Was? So richtig, so wie man sich das im Film vorstellt?
Ja, und dann war diese Sache zu Ende und dann hat man irgendwie noch, am Ende waren es ein hoher, fünfstelliger Betrag da auch noch in bar im Auto gefunden und hatte den dann einkassiert, den Mann, und das Geld auch. Und ja, stellte sich heraus, dass dieser Mensch, der in diesem Steuer saß mit dem ganzen Bargeld, ein Geschäftspartner von Christian Rademacher-Jelten ist und der jetzt gemeinsam mit ihm in der Drogensache vor Gericht steht. Und ich hatte dann den Porsche-Fahrer mitteilen können, in welchem Unfall und so, und wo sind Porsche denn jetzt dann so
sein? Den Porsche-Besitzer meinst du? Den Fahrer, der war ja
Genau, der Fahrer, nee, den Porsche-Eigentümer, den habe ich dann sagen können, was mit seinem Auto passiert ist, war nicht ganz so froh. Aber hat dann den Wagen dann später von der niederländischen Polizei als Totalschaden wieder zurückbekommen.
Aber dass der überhaupt zu seinem Porsche gekommen ist und diese ganze Porsche und auch Christian Rademacher-Jelten, wie der Porsche zu dem Fahrer und der Porsche zu seinem Besitzer kam, das ist ja auch alles kurios. Und das hast du, glaube ich, erst so richtig auch im Prozess oder im Vorfeld des Prozesses rausgekriegt, richtig?
Ja, ich wusste das schon vorher, war aber damals noch so ein bisschen kompliziert und ich konnte es nicht so richtig verifizieren. Das war halt ein bisschen schwierig. Man muss ja mal gucken, dass das, was man schreibt, auch stimmt. Und da war ich mir nicht ganz so sicher. Jetzt wurde es bei Gericht gesagt, dann könnte man das auch nochmal aus der Öffentlichkeit jetzt heraus so irgendwie aufschreiben. Ja, das war auch ganz merkwürdig. Also die Männer sind wohl schon in längerem wirtschaftlichen Zusammenhang. Er hat irgendwie Steuer gemacht und hat irgendwie Unternehmensberatung gemacht für den anderen Typen, für den Porsche-Eigentümer, späteren Porsche-Eigentümer. Und der hatte einen weißen Mercedes. Ein Mercedes irgendwas Shooting Break oder so. Jedenfalls Mercedes, der wohl noch so um die 20.000 wert war. Und Christian Rademacher-Jelten hat gesagt, du gibst mir den Mercedes und gibst mir noch 15.000 und dann kriegst du den Porsche, weil der gerne Porsche wollte. 10.000 davon konnte er bezahlen und 5.000 hatte er nicht, Zitat, hatte ich nicht flüssig, sagte er bei Gericht. Und da hatte man sich dann geeinigt, oder sagt er, hätte man sich geeinigt, dass er das Geld irgendwann zurückzahlt, so wie er kann, so in Raten. Später hatte er dann noch gesagt, ja, und dann hat mir Christian Rademacher halt noch eine Kaffeemaschine gekauft, so eine Industriekaffeemaschine für meine Gastronomie. Und das haben wir dann mit dem Porsche verrechnet. Und dann guckte der Richter so ein bisschen komisch, wieso denn verrechnet? Wieso kauft er ihnen denn eine Kaffeemaschine und verrechnet das dann? Nein, nein, ich hatte da noch mehr Schulden, war dann so die Antwort.
Yay, also statt 10.000 ist ja auch so eine doofe Summe, da machen wir mal lieber 20.000 drauf, dann läuft das besser, oder wie?
Und ja, so eine Art irgendwie. Und dann war aber später die Info, dass Christian Rademacher-Jelten wohl das Auto immer wieder haben wollte.
Von dem Porsche-Typen, von dem Schleswig-Holsteiner.
Genau, so.
Ja, okay.
Und der wollte ihm aber nicht geben. Er fand das Auto aber gar nicht so toll, hat er bei Gericht gesagt, aber er hatte das halt und wieso sollte er ihn zurückgeben? Und dann war irgendwann, sei wohl die Vereinbarung gewesen, du gib mir mal für 4 bis 6 Wochen diesen Porsche und dann sind alle deine Schulden erlassen. Und dann sagte er, ja, ist ja geil.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ist ja ein Top-Geschäft, so.
Ja, also 6 Wochen ohne Auto und dafür 20.000.
Ja, er hatte ja auch noch ein paar mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, genau. Da, wo ein Porsche ist, sind ja meistens auch noch mehr Autos. Das ist da so.
Meistens. So, und dann hat er den Porsche gegeben und auf einmal hagelte es dann ganz viele Strafzettel. Aus den Niederlanden, aus Belgien, aus, ich glaube, im Emsland, ich glaube, Landkreis Gifhorn, also ganz viele verschiedene Ecken Deutschlands und aus dem Ausland.
Da kümmerte dann sich offensichtlich jemand nicht ums Tempolimit.
Ja, kurzer Funfact am Rande, der Typ hat auch keinen Führerschein, der das Auto gefahren ist.
Ja, dann wusste er es halt auch nicht besser.
So, genau. Und dann sagt er irgendwie, ja, Christian, hier, wer macht das denn? Also, ich sehe hier ganz viele verschiedene Leute auf irgendwie komischen Strafzettelfotos und kannst du, ich mir das mal Auto zurück.
Ja, das Auto. Waren das verschiedene oder immer der gleiche?
Nee, waren unterschiedliche.
Waren verschiedene, okay. Ja. Mhm.
Und der hat das Auto natürlich wiederbekommen und hat es dann am Ende dann aus den Niederlanden von der Polizei halt das Schrotthaufen zurückgekriegt. Ja, ist dann blöd gelaufen. Ich habe auch noch eine Anekdote zu der Sache.
Erzähl.
Denn diese Verfolgungsjagd in den Niederlanden war offenbar nicht die erste.
Was?
Denn der Mensch, dem das Auto dann später gehörte, also dem Besitzer, nennen wir ihn den Schleswig-Holsteiner, der ist dann, als er davon gehört hat, dass es in der Cannabis-Plantage, also dass es eine Cannabis-Plantage auf einmal gibt in Wiesmoor, ist er sofort nach Wiesmoor gefahren. Weil er hoffte, seinen Porsche auf dem Parkplatz da zu finden.
Ach so, ich dachte, weil er noch so ein paar Pflanzen holen wollte.
Und stattdessen hat er da nicht sein Auto getroffen, sondern ziemlich viele Polizeibeamte. Er wollte wohl auch aufs Gelände und wurde dann zurückgehalten irgendwie und hat dann Anzeige erstattet und ist dann abends noch zu seinem Bruder gefahren, der in Westerholt lebt. Und als er dann zurückgefahren ist, von Westerholt zurück nach Schleswig-Holstein, sagt er so sehr plastisch und sehr lebhaft erzählt, dass er dann an der Ampel stand und ich glaube nicht, was dann da stand, mein Auto im Gegenverkehr. Und dann fragte der Richter
wahrscheinlich hat er es auch so im schönen Schleswig-Holsteiner Dialekt irgendwie
nee, gar nicht.
Gesagt. Ah, okay, nee, gestochen ist Hochdeutsch.
Der ist aus Friese.
Ah, okay.
Ja. Und aber war 30 Jahre irgendwie nicht mehr hier oder so.
Hat, mhm.
Ja. Und ist dann, und dann fragt er, was haben sie dann gemacht? Und sagt er, ja, sofort gewendet und hinterher. Er hat aber nur so ein Bulli dabei. Und darum meinte er, er ist ganz langsam hinter dem Auto hergefahren. So. Und ich weiß nicht, wer das dann fragte, ob das der Staatsanwalt war oder so. Und dann, aber irgendwie fragte jemand nach dem Plan, den er gehabt hat. Und er sagt, ja, ich hatte folgenden Plan. Ich hatte ja meinen Ersatzschlüssel dabei. Ich fahre dem jetzt so lange hinterher, bis er anhält und parkt, irgendwo hingeht und springe ich an Steuer und fahr weg. Aber er ist dann irgendwann nervös geworden, sagte er, und hat dann aufgeblinkt, dass er ranfährt. Und dann hat er wohl, hat er richtig Stoff gegeben und war dann wohl weg. Schade. Und mit seinem Food Truck Catering Bully, was auch immer, ist er da nicht hinterhergekommen.
Ja.
Aber ja, das war wohl die erste Verfolgungsjagd.
Da hat er seinen Porsche noch heile und ganz gesehen ein letztes Mal.
Ja, so viel kurz davor war das ja nicht. Das war ja, er war dann Ende Mai.
Ja.
Und Anfang Juli war das Ding dann schon ein Schrotthaufen.
Hm.
Ja.
Tja, die Nummer mit dem Porsche hat sich für ihn nicht gelohnt. Wobei, man weiß ja nicht, wie er jetzt mit den Schulden verblieben ist mit Christian Rademacher.
Er hat das Auto noch verkaufen können.
Also den Schrott.
Den Schrotthaufen, ja. Aber auch nicht so schlecht. Ich meine, das waren 26.000 Euro, die er noch gekriegt hatte. Also der Gutachter hatte, glaube ich, begutachtet, dass der Beschaffungswert, also das Auto, man sagt das ja so, eine Sekunde vor dem Unfall, war das Auto wohl noch 48.000 Euro wert.
Dann hat er es ja auch super günstig gekriegt. Oder nee, ach nee, ich weiß nicht, wie viel der Mercedes kostet.
20.000, also er war von 35.000 ausgegangen. Das, okay. Das sagt der Auto, das ist ein super Schnäppchen gewesen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und ich meine, ja, ich glaube, irgendwie der Restwert war bei 48.000 und die Reparaturkosten wären dann aber irgendwie 40.000 gewesen. Also es war halt wirtschaftlicher Totalschaden, aber hat noch 26.000 Euro dann bekommen. Also ganz ohne ist er auch nicht geblieben, aber hat natürlich trotzdem Verlust gemacht.
Ja.
Frage ist jetzt, ob die Schulden bei Christian Rademacher Jelgen jetzt schon erlassen sind oder ob der Schuldschein da noch liegt. Ich weiß
nicht. Das wäre interessant zu wissen.
Ob er jetzt noch Geldforderungen hat.
Ja,
also ich weiß, dass er Geldforderungen an die Familie gestellt hatte.
Mhm.
Für diesen Unfall, aber
Ja, und diese Industriekaffeemaschine, die ist ja wahrscheinlich dann in 1-2 Jahren auch abgeschrieben. Dir könnte eventuell noch ganz gut da rauskommen aus der Nummer.
Man weiß es nicht. Stress hatte er auf jeden Fall, das kann man sagen.
Ja. Da ist er hin, der Porsche, der Schrotthaufen, der jetzt irgendwo im Ausschlachthimmel oder sowas vor sich hin vegetiert. Da kannst du dann in der nächsten Woche nochmal, oder im nächsten Jahr mal eine Geschichte drüber machen, wo das Lenkrad des Wiesmore Connection Porsches abgeblieben ist oder so. Ich würde unter das Auto dann trotzdem jetzt einen Strich machen und von der Hanfplantage in die Blütenstadt Wiesmore wechseln, aber das erst in der nächsten Folge. Da würde ich nämlich gerne mit dir darüber sprechen, wie sich eigentlich diese ganze Entwicklung rund um die Wiesmore Connection auf Wiesmore ausgewirkt hat. Wie haben die Wiesmorer das beobachtet und auch den Sportverein, den VfB Germania Wiesmore, ein bisschen näher beleuchten, denn dort war Christian Rademacher-Jelten engagiert und sogar Geschäftsführer und hatte damals viel Einfluss dort gehabt. Heute alles nicht mehr. Die Wege haben sich getrennt. Nichtsdestotrotz gehörte es irgendwie zusammen. Und da würde ich gerne mit dir in der nächsten Folge drüber sprechen.
Ach klar.
Wenn ihr so lange nicht warten könnt, unter www.oz-online.de im Dossier zur Wiesmore Connection alle Texte vom Daniel zu lesen, der erste sogar kostenlos. Und da kann man sich das wunderschöne Wiesmore Connection Schaubild inklusive Katzenfrau und Eros 69, dem Bordell des Vertrauens quasi, nein, dem Bordell, das hier eine Rolle spielt, auch nochmal genauer anschauen. Klickt gerne rein und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.